herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und deine Host von diesem Podcast. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Scheinheiligkeit in der Hundeerziehung. Auch und gerade in der positiven Hundeerziehung. Warum wir uns manchmal selbst im Weg stehen, wenn wir versuchen, perfekt zu sein und wie wir einen ehrlichen und machbaren Weg finden können. Lass uns da gemeinsam reinschauen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du hast eine gute Woche und kannst dir jetzt ganz gemütlich diese Podcast-Folge anhören. Meine Woche ist hoffentlich auch gemütlich. Gut, das Wort gemütlich, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig in dieser laufenden Arbeitswoche. Aber ich hoffe, es wird eine gemütlichere Woche als letzte Woche. Vielleicht hast du es über Instagram mitbekommen. Bei uns war helle Aufruhr, weil es unsere Hündin Emma von jetzt auf gleich sehr, sehr, sehr schlecht ging. Und wir dann klassisch Freitagabend, Spätabend eine tierärztliche Behandlung brauchten. Und naja. Was zuerst eine Vorsichtsmaßnahme war, wurde sehr, sehr, sehr schnell zum Notfall und die Emma musste dann am Wochenende in der Tierklinik bleiben, bis wir sie Gott sei Dank wieder stabilisiert abholen konnten. Aber es war echt ein Riesenschock und es kam von der Behandlung einer Giardieninfektion. Giardien sind so winzig kleine Darmparasiten. Falls du damit noch nicht in Berührung gekommen bist, dann freu dich einfach nur. Aber es ist recht weit verbreitet unter Hunden. Viele, viele Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen, haben Giardien, kommen schon mit Giardien oder werden dann recht schnell dagegen behandelt. Aber es kann auch alle anderen Hunde treffen, sieht man jetzt ja auch an der Emma. Im Grunde gibt es überall Möglichkeiten, sich anzustecken. Und wenn entweder die Belastung recht hoch ist, weil der Hund zum Beispiel irgendwo zu Besuch ist, wo ein anderer Hund lebt, der Giardien hat, die sich Schlafplätze teilen oder ähnliches, dann kann es natürlich zur Infektion führen. Infektion in Anführungszeichen. Kann man das Infektion auch nennen, wenn es um Parasiten geht? Naja, also zum Anstecken, angesteckt werden von diesen Parasiten. Oder auch, wenn das Immunsystem von einem Hund schwach ist, dann können sich das Hunde auch im Grunde an jeder Bordsteinkante holen, um es mal sehr plump zu formulieren. Ja, und wir wissen nicht zu 100%, was bei der Emma los war, warum die Behandlung so heftige Reaktionen erzeugt hat. Aber sie hat innerhalb kürzester Zeit super viel Flüssigkeit und Blut verloren. Und es war zum einen, waren es echt Schreckensbilder, die auch irgendwie immer noch in meinem Kopf sind. Und zum anderen war es echt eine Notfallbehandlung. Die Emma hatte eigentlich Symptome einer Vergiftung. Der Körper hat so schockähnliche Symptome gezeigt. Es gibt eine These, warum das passiert ist. Die These ist, dass die Giardien sehr schnell sehr viele Giardien abgestorben sind und dadurch durch diesen Absterbeprozess der Parasiten Toxine freigesetzt wurden im Körper des Hundes und der Körper kann da mal in Ausnahmefällen mit eben Vergiftungserscheinungen oder so schockähnlichen Zuständen darauf reagieren. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, ich habe diese These nicht überprüft. Das ist einfach, die Info habe ich einfach mitbekommen von der Tierarztpraxis oder auch der Klinik, aber grundsätzlich ist man sich unsicher, was es ausgelöst hat. Und es ist natürlich auch jetzt nicht davon auszugehen, dass sowas recht häufig typischerweise auftritt. Ich muss lustigerweise sagen, ich habe das auf Instagram geteilt und ich habe super, super nette Reaktionen bekommen. Ich hätte es auch nicht geteilt, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass es so sein wird. Also so 95% der Reaktionen waren wirklich super, super süß und lieb. Und dann kamen so ein paar Reaktionen, die ich einfach nicht verstanden habe. Also wo ich mir echt kurz dachte, Leute, wirklich? Es hat mir jetzt in dem Sinne nichts angehabt, nichts ausgemacht. Aber ich habe mir so kurz gedacht, ja, stimmt, das ist der Reminder, warum man vielleicht nicht einfach ungefragt, Ausrufezeichen, irgendwie seine Meinung preisgeben sollte. Also es kam dann so Aussagen wie, ihr hättet auf gar keinen Fall mit Medikament 1 behandeln dürfen, man muss Medikament 2 nehmen. Wo ich mir dann so dachte, Emma hat Medikament 2 bekommen, aber danke für den Hinweis. Oder es kam dann auch sowas wie, ihr hättet auf gar keinen Fall Medikament 1 oder 2 nehmen dürfen, das hättet ihr alternativ medizinisch behandeln müssen. Wo ich mir dann auch kurz dachte, Leute, also wenn die Option bestanden hätte, dann hätte ich es schon gemacht, ja. Oder es kamen dann so Aussagen wie, ja, das muss man nur behandeln, wenn die Belastung hoch ist. Das ist irgendwie unnötig gewesen, sie da dieser Gefahr auszusetzen. Ja, die Giardienbelastung war hoch, extrem hoch. Also es waren so ein paar Aussagen, wo ich mir kurz dachte, bist du dir sicher, dass du diese Info hier mir gerade schreiben möchtest? Ja, aber ansonsten war es wirklich ultra, ultra nett. Und der kleine Reminder für alle, die das hören, man bekommt halt einen Einblick in eine Geschichte, aber man kann das ja gar nicht vollumfänglich darstellen, will ich ja auch gar nicht. Man bekommt einen Einblick in eine Geschichte, aber es sind ja viele Fragen offen, die ich öffentlich gar nicht geteilt habe. Warum haben wir sie behandeln lassen? Mit was wurde sie genau behandelt? Was waren die Auslöser für die Symptome? Wie sind wir weiter vorgegangen? Wie hat die Klinik behandelt? Das sind ja Dinge, die ich gar nicht im Detail angesprochen habe. Und das ist vielleicht dann schon immer so noch der kleine Reminder, zu sagen, ey, man kriegt einen kleinen Einblick in eine Geschichte. Und wenn man nicht explizit nach der Meinung gefragt wird, ist es manchmal müßig, dann was zu schreiben. Also das beste Beispiel war ja wirklich, ihr hättet nicht mit Medikament 1 behandeln dürfen, sondern mit Medikament 2, wo ich dann auch nur geschrieben habe, sie hat Medikament 2 bekommen. Was genau möchtest du gerade von mir? Aber gut, so, jetzt geht es ja immer wieder besser. Sie sitzt gerade vor meinem Laptop und starrt mich an. Sie guckt mich aufgeweckt an. Die wartet, glaube ich, auf ihre Mittagsgassi-Runde, die wir auch gleich machen werden. Aber ihr geht es Gott sei Dank wieder ganz gut. Und wir müssen auch aktuell Gott sei Dank nicht weiter gegen die Giardien behandeln, weil sie schon wieder negativ getestet wurde. Und jetzt drücke ich einfach die Daumen, dass es dabei bleibt, dass wir nicht nochmal in die Situation kommen, auch wenn man es nicht zu 100% leider ausschließen kann. Und es war ein großer, 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 großer Schreck, kann ich gar nicht anders sagen. Ich werde mal in den nächsten Wochen eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, wie ich da auch emotional versucht habe, damit umzugehen, weil mich sowas immer krass aus der Bahn wirft. Ich kann mich da gar nicht abgrenzen, also ich kann mich überhaupt nicht von der Situation meine Hündin abgrenzen. Das ist, als ob ich, also es fühlt sich für mich an, als ob ich krank wäre, als ob ich in der Klinik läge, als ob ich stabilisiert werden müsste. Es ist, glaube ich, nicht so gesund, damit so umzugehen. Und trotzdem versuche ich irgendwie, das Beste daraus zu machen, im Sinne von am bestmöglichen mit solchen Situationen umzugehen. Und ich lasse es mal noch ein bisschen sacken und verarbeiten und dann werde ich aber mal in den nächsten Wochen eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, wie man vielleicht auch solche emotional sehr belastenden Situationen mit Hund vielleicht ganz gut handeln kann und was ich da auch für Input von verschiedenen Personen dazu bekommen habe, die sich damit eher auskennen und befassen. Jetzt geht es aber heute um ein schönes Thema. Ich möchte heute über Scheinheiligkeit in der Hundeerziehung sprechen. Es gibt irgendwie gar keinen konkreten Auslöser. Ich nehme auch gar keine super harte Position und Meinung ein. Aber ich habe einfach in letzter Zeit mir so oft gedacht, Scheinheiligkeit, vor allem in der positiven Hundeerziehung, ich glaube, ich muss da mal darüber sprechen. Scheinheiligkeit in der Hundeerziehung entsteht dann, finde ich, wenn wir nach außen etwas predigen oder auch von uns und anderen erwarten, was in der Realität schwer umsetzbar ist. Oder man predigt was nach außen und macht das vielleicht intern anders. Das ist natürlich der Hochverrat in Bezug auf die Scheinheiligkeit. Das betrifft sowohl die positive Hundeerziehung, da spreche ich heute im Fokus drüber, als auch andere Ansätze, also balanced oder aversive Methoden. Natürlich gibt es da auch eine Form von Scheinheiligkeit, ich gehe am Ende kurz darauf ein. Der Kern des Problems ist, finde ich, wir entfernen uns damit und dabei ganz schön von der Realität. Und das kann nicht gut für die Menschen und auch nicht für die Hunde sein. Ich finde, es ist super wichtig, dieses Thema anzusprechen, weil niemand von uns ist perfekt. Das müssen wir auch nicht sein. Und wenn wir ständig versuchen, einem Ideal zu entsprechen, dann vergessen wir oft, dass Erziehung auch etwas ist, was im Alltag halt für alle Parteien funktionieren muss, für Mensch, für Hund. Und wir alle sind ja keine absoluten ErziehungsexpertInnen und vor allem nicht, wenn du das jetzt vielleicht als HundehalterIn dir anhörst und noch nicht mal in Anführungszeichen da beruflich damit zu tun hast. Aber springen wir mal rein, was ich damit meine in Bezug auf positive Hundeerziehung. Ich beobachte immer wieder, dass in dieser Bubble ein extrem hoher Perfektionismus und ein extrem hoher Anspruch an sich selbst existiert. Menschen, die sich dann irgendwann plötzlich schlecht fühlen, weil sie nicht perfekt positiv sind, in Anführungszeichen, die diese Philosophie erleben, da reinspringen, eintauchen mit Haut und Haar, von dieser Philosophie auch überzeugt sind, weil es ja auch eine wahnsinnig tolle Philosophie ist. Und ich sitze hier gerade grinsend, wenn ich darüber spreche, weil ich selber auch in diesen Bann ja schon vor Jahren gezogen wurde und ich immer noch so happy darüber bin, so meinen Weg mit Hund gefunden zu haben zu 100.000% und mich darin so wohl zu fühlen. Und das schwappt über natürlich auf Menschen, die eben auch dann mit dieser ganzen Philosophie in Berührung kommen und plötzlich merken, okay, ich verstehe Zusammenhänge, mein Hund verändert sein Verhalten und ich kann es mit beeinflussen und ich kann so fair und nett zu dem sein und es funktioniert trotzdem in der Erziehung. Und ich meine, wie toll ist das? Und dann gibt es aber manchmal einen Punkt, so the point of no return, wo Menschen irgendwie falsch abbiegen oder übers Ziel vielleicht auch manchmal hinausschießen und sich so geißeln, sich selber so wahnsinnig geißeln, diesem Bild von dem perfekt positiven Menschen zu entsprechen. Ein Beispiel, ja, das typische Nein zum Hund. Man sagt Nein zum Hund, ja, und ärgert sich danach vielleicht stundenlang, macht sich Vorwürfe, dass man dem Hund jetzt ein Nein entgegengeschmettert hat oder den an der Leine weitergezogen hat oder vielleicht auch wirklich mal unfair dem gegenüber war, ausgerastet ist, ausgeflippt ist. Wir alle haben uns nicht immer zu 100% emotional im Griff. Ist einfach so. Und ich finde, es ist einfach wahnsinnig wichtig, diesen sehr, sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst, wenn man sich dabei ertappt, dass man dazugehört, dass man ihn reflektiert. Ich will damit nicht sagen, und das meine ich auch über die ganze Folge hinweg, ich will damit nicht sagen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn ihr euren Hund jetzt ständig nur noch anpumpt und irgendwie Nein sagt und den weiterzieht. Das ist nicht die Legitimation und das ist ja auch irgendwie völlig klar, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. Es ist wichtig, dass wir uns reflektieren und dass wir auch sagen, ey, das lief heute echt blöd, warum lief das blöd, was war der Auslöser, wie kann ich selber vielleicht besser mit meinen Emotionen umgehen, was mache ich das nächste Mal anders. Aber es ist auch so wahnsinnig wichtig, dass wir uns erlauben, auch mal Fehler zu machen, dass der Weg zur Veränderung nicht immer geradlinig ist und dass niemand immer perfekt sein kann. Und ich will das auch ganz klar so betonen, auch ich mache das nicht immer alles perfekt im Umgang mit meiner Hündin. Das ist einfach so. Hier passiert selten irgendwas super Unangenehmes und selten irgendwas super Unfaires. Aber dass ich mal einen schlechten Tag habe oder dass ich sie mal weiterziehe, weil ich irgendwie aus den Augenwinkeln sehe, dass sie sich versucht, auf der Straße irgendwas einzuverleiben und ich habe es viel zu spät gecheckt und sie hat es halt nicht perfekt gemacht und ich habe es halt auch nicht perfekt gemacht. Das ist halt mal so. Ihr könntet das theoretisch beobachten, wenn ihr mich auf Schritt und Tritt hier verfolgen und beobachten würde, dass, niemand von uns ist 100% perfekt. Es geht einfach nicht. Und das muss es eben auch nicht sein. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir an uns arbeiten, dass wir an Situationen arbeiten, dass wir am Hund arbeiten und vor allem, das finde ich, ist der absolut riesengroße Unterschied, dass diese Dinge, die wir nicht gut finden, die wir eben anders machen innerhalb dieser Philosophie, dass die halt einfach zwar mal im besten Fall in Ausnahmesituationen passieren können, aber dass es nicht Teil unseres Trainings- und Trainingsplans ist. Also nur weil ich mal zu spät sehe, dass die Emma auf der Straße irgendwas frisst und ich sie dann weiterziehe und irgendwie im komischen Affekt vielleicht noch Nein irgendwie sage, nein, lass das oder keine Ahnung was. Nur weil mir das vielleicht auch mal passiert, oder ich muss gar nicht sagen, vielleicht auch mal, auch wenn mir das hin und wieder passiert, ja, dann heißt es ja nicht, dass es Teil meines Trainings ist. Ich sage ja nicht, ich baue jetzt mein Training darüber auf, dass ich warte, bis die Emma was frisst draußen und dann reiße ich an der Leine. Das ist ja die absolute Also das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, genau das, was wir nicht haben wollen. Aversivmethoden, unangenehme und unnötige Aversivmethoden im Trainingsaufbau. Dass man da, und wir sprechen hier von alle paar Wochen mal, im Affekt etwas macht, was gerade nicht besser funktioniert im Alltag, das müssen wir davon abkapseln und separieren. Das finde ich ist super, super wichtig. Oder auch wenn man eine gute Basis mit dem Hund hat und Dinge ordentlich aufgebaut sind, dass ich trotzdem mal im Alltag zu meiner Hündin sage, nee, Emma, das lassen wir jetzt mal, dann bedeutet das ja nicht, dass ich meine Hündin die ganze Zeit nur über ein Nein erziehe, sondern dann wir haben eine Basis, die super ist, eine tolle Trainingsbasis, und dann darf man wieder auch ganz natürlich mit dem Hund im Alltag umgehen. Und dass ich mal in einer natürlichen Art und Weise zu meinem Hund sage, nee, das lassen wir jetzt hier aber, das geht jetzt gerade nicht, das ist ja genau die Basis, die wir uns damit ja erarbeiten wollen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man dann nicht perfekt positiv ist, sondern es geht darum, die Dinge, die man aufbaut im Training, über diese Philosophie eben trainiert und aufbaut, so strahlfrei wie möglich, so frustarm wie möglich, dem Hund dadurch eine tolle, tolle Trainingsbasis verschafft. Aber bitte, man muss nicht seine Natürlichkeit damit völlig verlieren. Und wenn das TrainerInnen vielleicht sagen oder propagieren oder nach außen tragen, das geht für mich in eine Richtung, ja, die ich heute hiermit adressiere, also in Richtung Scheinheiligkeit, ehrlich gesagt. Na, das Problem ist doch mal, man bekommt manchmal Einblicke, die man vielleicht, oder man muss sich, glaube ich, manchmal sehr, sehr bewusst machen, wenn man versucht, so ein perfektes Bild nach außen aufzubauen und zu wahren, ob man dem wirklich selber entspricht, zu 100%. Das wäre dann ja auch genau zu 100% die Definition von Scheinheiligkeit.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de.
Und es ist auch wichtig, die Realität für uns Menschen zu vereinfachen und nicht nur für unsere Hunde. Bedürfnisorientierung gilt ja auch für den Menschen. Also unser Fokus liegt darauf, bedürfnisorientiert mit Hunden umzugehen. Aber es ist auch ganz wichtig, ein Konstrukt zu schaffen, das für den Menschen machbar ist. Und wenn alles zu kompliziert wird, verliert man sehr, sehr schnell die Motivation. Also Trainingspläne und sehr durchdachte Methoden finde ich natürlich ultra toll. Aber die müssen auch in den Alltag passen. Und nicht jeder kann oder will auch alles bis ins letzte Detail durchplanen. Und eine Form von Einfachheit ist oft der Schlüssel zu einem nachhaltigen Umgang mit den Hunden, weil es sonst einfach teilweise nicht aufrecht zu erhalten ist. Und ich will dir da ein paar Beispiele geben. Ich habe zum Beispiel letztens mit einer Hundehalterin, die bei mir in der Verhaltensberatung ist, darüber gesprochen. Die Hündin hat Ängste im Alltag, vor allem jetzt vor Silvester. Leider lebt sie in Berlin, dort wird schon ordentlich geknallt und geschossen. Und die verweigert ganz gerne ihre Gassi-Runden, wenn jetzt es dunkler wird draußen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass sie ja auch die Möglichkeit hätte, mit dem Auto aus der Stadt rauszufahren, auf eine Wiese zu fahren. Dort würde die Hündin ohne Probleme sich lösen können. Und das sind so Ideen, die ich mit reinwerfe, weil ich natürlich überlege, was gibt es noch für Möglichkeiten, wie könnte man hier auch Frust umgehen und wie könnte man es dann auch noch hinkriegen, dass der Hund sich zuverlässig löst. Und für mich persönlich wäre es kein Problem und wenig Aufwand, einmal öfter am Tag ins Auto zu steigen und auf eine Wiese zu fahren. Die Problematik ist aber folgende, und es war auch super wichtig, dass die Halterin mir das wiedergespiegelt hat. Sie lebt in Berlin und hat keine Tiefgarage oder keinen Parkplatz. Das heißt, es ist eine Sache, dass sie im Berufsverkehr noch rausfährt auf eine Wiese. Auch wenn sie das auf sich nimmt, hat sie danach ein Problem, einen Parkplatz zu finden. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist keine Banalität, das sind Alltagsthemen. Und Gott sei Dank habe ich lang genug in der Großstadt gelebt mit Hund, um natürlich auch zu wissen, ja, genau so ist es. Ich habe es nur für den Moment einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ihre Lebensrealität gerade ist. Und wie soll das denn ein Tipp sein, der im Alltag umsetzbar ist, wenn sie dann zurückfährt von dieser Runde, die Hündin sich zwar lösen konnte, aber dann noch irgendwie eine halbe Stunde vom irgendwo gefundenen Parkplatz bis zum Hauseingang laufen muss. Also etwas, was wir ihr eigentlich genau nehmen wollten und sie schonen wollten, in erster Linie, warum überhaupt die Idee aufkam, aus der Stadt rauszufahren. Also Dinge müssen funktionieren und pragmatisch im Alltag sein. Oder auch, das merke ich sehr, sehr häufig, dass der Anspruch von HundetrainerInnen oft ist, dass sie einen wahnsinnig ausgeklügelten Trainingsplan bereitstellen. Das machen gerne, ich will jetzt überhaupt nicht über einen Kamm scheren alle, aber ich kenne das von mir selbst, das machen oft auch TrainerInnen, die neu in den Beruf kommen. Ich glaube auch, weil sie sich vielleicht ein bisschen profilieren wollen, aber sicherlich auch, weil sie selber begeistert sind von diesen Trainingsplänen, weil so ist es bei mir auch gewesen. Und irgendwann merkt man dann aber, okay, es geht nicht darum, den ausgeklügelsten und tollsten Trainingsplan zu entwerfen, sondern es geht darum, mit den wenigst nötigen Mitteln die größten Erfolge zu erzielen, so schnell wie möglich. Es geht darum, dass die Menschen merken, es verändert sich was, wir kommen voran. Und das können die total banalen, einfachen Veränderungen sein. Und das ist völlig in Ordnung dann, sondern ich muss sogar anders sagen, es ist sogar das absolut Beste, was einem gelingen kann, ist, dass man ein Verhaltensproblem mit einer easy Kleinigkeit löst. Und das ist nicht immer, aber oft möglich. Und auch wenn es mehr Training bedarf, wähle ich immer das aus, was am wenigsten Aufwand bereitet. Einfach weil es viel, viel, viel nachhaltiger ist. Genau. Lass uns doch mal kurz überlegen, wann ist Perfektionismus überhaupt nötig und wann nicht? Also als Beispiel, wenn es jetzt ein schwierige Verhaltensprobleme sind und eine komplexe Situation vielleicht auch vorherrscht, weil verschiedene Verhaltensprobleme aufeinandertreffen, die sich miteinander bedingen, dann kann ein präziser Trainingsplan absolut notwendig sein. Oder wenn ein Verhaltensproblem sehr, sehr stark ausgeprägt ist, dann kann es auch absolut notwendig sein, alleine nur bei einem Hund, der richtiges Jagdfieber hat, ey, da kommt man nicht mal mit ein bisschen Umorientierung, Markern und Leckerli werfen, kommt man nicht weiter. Da muss man mal mit Haut und Haar reinspringen und sagen, okay, das ist die Pragmatikerlösung für einige der Hunde, vielleicht sogar für einen hohen Prozentanteil, aber sicherlich nicht für alle. Und dann ist es aber wichtig, auch zu kommunizieren und zu sagen, ey, nur weil wir jetzt gerade mit einem leichten Trainingsplan erstmal einsteigen und anfangen, heißt es übrigens nicht, dass die positive, faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung hier nicht noch was anderes aus der Schublade ziehen kann. Aber ich will für dich erstmal mit dem einfachsten Schritt starten. Wenn wir damit schon zum Ziel kommen, dann super cool. Und wenn nicht, dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Und diese Kommunikation, glaube ich, wird manchmal nicht richtig gemacht, weil Menschen dann oft frustriert sind und sagen, okay, halt mit Kekse werfen hat halt nicht geklappt bei mir, brauche ich doch andere Erziehungsmethoden. Aber im normalen Alltag reichen oft klare, einfache Regeln aus, die man super positiv und fair und bedürfnisorientiert umsetzen kann. Es ist natürlich auch super wichtig, dass wir ein Gleichgewicht finden zwischen Hund und Mensch und in Bezug auch auf ihre Bedürfnisse. Es darf nicht immer nur um die Bedürfnisse des Hundes gehen. Die des Menschen sind genauso wichtig. Wer sich selbst vergisst, der verliert die Freude am Training, die Freude an der gemeinsamen Zeit und auch die Freude eigentlich daran, bedürfnisorientiert mit dem Hund umzugehen. Der große Unterschied, das sagt es ganz häufig, aber ich will es nochmal sagen, der große Unterschied ist halt nur, dass wir persönlich, wir Menschen in der Theorie, auch in der Praxis, aber es kriegen nicht immer alle hin, uns selbst und unsere Bedürfnisbefriedigung kümmern können. Unsere Hunde sind auf uns angewiesen dafür. Das ist der große Unterschied. Deswegen ist es oft so, Bedürfnisse des Hundes first und dann kommen so die Bedürfnisse des Menschen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass die unterschiedlich gerankt sind, sondern es hat erstmal damit was zu tun, dass der Hund auf uns angewiesen ist Und wir eben nicht so easy mit dem Hund kommunizieren können, wie ist denn gerade deine Bedürfnislage? Wie kannst du noch ein paar Tage aushalten oder musst du gerade XY? Ja, also deswegen, man kann halt nicht so 1:1 mit einem Hund sprechen, wie man sich jetzt selber denkt, okay, jetzt ist gerade eine schwierige Zeit, aber hey, ich weiß, nächste Woche wird es besser. Sowas ist halt schwierig, mit dem Hund zu kommunizieren. Aber man darf auf gar keinen Fall sich selber verlieren und vergessen. Und das ist schon aber so eine Tendenz, die ich hin und wieder auch bei meinen Teams in der Verhaltensberatung entdecke und bemerke und dann hoffentlich auch immer anspreche, weil wir Menschen halten es nicht durch, wenn wir versuchen, überperfekt für unseren Hund zu sein und uns selber dann verlieren und vergessen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt der, in Anführungszeichen, Scheinheiligkeit, die, glaube ich, auch gerne mal der Positivbubble von außen irgendwie vorgeworfen wird oder versucht wird vorzuwerfen. Man versucht es uns vorzuwerfen, weil das schon so Dinge sind, wo man ganz gut mal reingrätschen kann und es halt irgendwie populistisch aufladen kann. Ganz, ganz einfach, ja. Aber gucken wir uns doch gleich mal an, apropos Populismus, gucken wir uns doch mal kurz an, wie, also ob Scheinheiligkeit auch im Balance-Training und in der aversiven Hundeerziehung gibt. Und ich finde, ja, klar. Aber wie gesagt, ich lasse ja hier auch gerade die positive Hundeerziehung nicht aus, also darf ich auch in die andere Richtung mal kurz. Ich finde, dass die Scheinheiligkeit dann dort oft dafür genutzt wird, um unangenehme Maßnahmen zu rechtfertigen. Also die Scheinheiligkeit ist so ein bisschen für mich dieses, der Hund braucht halt Strafe, um zu lernen und das ist halt seine natürliche Sprache und keine Ahnung, Angst ist notwendig, um Respekt zu erzeugen und es gibt einen Unterschied zwischen Demut und Angst, bla 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 bla. Das sind alles so Dinge, so das ist so eine Legitimation für Strafe und für unangenehme Trainingsmethoden oder eben auch so eine Art von Scheinheiligkeit. Anders hat es halt nicht funktioniert, ich habe schon alles ausprobiert, Hunde machen das ja auch unter sich so und das ist so ein bisschen dann wird das so ein bisschen dahinter versteckt teilweise. Also ich finde, dass die Maßnahmen, die vor allem Strafmaßnahmen, unangenehmen Maßnahmen, hinter so einem Schein versteckt werden oder hinter dieser Scheinheiligkeit eher versteckt werden. Also es ist die Kritik daran, dass manche Maßnahmen als alternativlos dargestellt werden. Und hier ist natürlich wichtig, viel, viel wichtiger, die Verantwortung zu übernehmen, als irgendwie Ausreden zu suchen. Also egal, welchen Ansatz man verfolgt, es geht darum, ehrlich zu sich selbst zu sein, statt zu behaupten, der Hund braucht eine bestimmte Methode, sollten wir uns immer eher fragen, ob wir nicht gerade selbst die bequeme oder schnelle Lösung suchen oder ob wir wirklich hier gerade was investieren für den Hund. Genau. Wie schaffe ich es denn jetzt eigentlich, authentischer in der Hundeerziehung zu werden oder auch vielleicht authentisch zu bleiben? Ich finde es super wichtig, dass die Akzeptanz höher geschrieben wird als der Perfektionismus. Also wir sollten wirklich akzeptieren, dass keiner von uns immer eine 100% perfekte Hundeerziehung umsetzt. Jeder hat gute und schlechte Tage, das ist okay so. Wichtig ist, dass wir dranbleiben, dass wir uns entwickeln und dass wir das große Ganze, nämlich positiv, fair und bedürfnisorientiert mit dem Hund umzugehen, dass wir das einfach nicht vergessen und da einfach immer unser Bestes geben. Und es uns eben auch mal verzeihen, wenn mal irgendwie ein paar Tage nicht so laufen, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Dann ist es eben super wichtig, einfache und machbare Wege zu finden. Also fokussiere dich auf Lösungen, die für dich und deinen Hund umsetzbar sind. Guck, dass du einfache und positive Ansätze in den Alltag integrierst. Und halt bei Themen, wo ihr einfach nicht weiterkommt, da darf es auch mal ausgeklügelt und diffiziler sein, wenn du dich dann irgendwie betreuen lässt, vielleicht auch von einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin. Aber man muss nicht jetzt immer bei allen Themen den höchst aufwendigen Trainingsweg gehen. Dann die Selbstreflexion ohne die starke Selbstkritik. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Also Fehler und Rückschläge auch als Teil des Prozesses anzunehmen und statt sich selber zu verurteilen, sich anzugucken, was man das nächste Mal anders machen kann und dass Veränderung eben nicht durch Perfektion entsteht, sondern durch kleine Schritte in die richtige Richtung und durch ein kontinuierliches Dranbleiben. Und dann eben auch die Balance zu finden zwischen Mensch und Hund, also dass wirklich beide Bedürfnisse berücksichtigt werden. Ich habe dieses Beispiel, glaube ich, schon mal an anderer Stelle genannt, aber ich mache es zum Beispiel mittlerweile so, dass ich in der Früh, nicht jeden Tag, aber meistens, meine Runde rausgehe ohne die Emma. Und das ist eine Runde, die sich super gut dafür eignen würde, da mit einem Hund rauszugehen. Aber ich will in meiner Geschwindigkeit gehen. Ich will nicht ständig stehen bleiben. Ich will nicht auf meinen Hund achten. Das ist meine Runde in dem Moment. Es tut mir gut, mir körperlich gut. Und sich zu erlauben, hey, ich darf auch meine eigenen Bedürfnisse befriedigen ohne Hund, obwohl es was mit Spazierengehen und draußen sein und sich bewegen zu tun hat, finde ich, ist da total wichtig. Und es wäre für mich viel schwieriger gewesen, die Emma jetzt so umzukrempeln, dass sie diese Runde mit mir so geht, dass ich auch auf meine Kosten komme. Und so weiß ich einfach, okay, für mich hat sich es am Anfang voll skurril angefühlt, spazieren zu gehen, rauszugehen, sich zu bewegen, laufen zu gehen, ohne einen Hund dabei zu haben. Aber es ist, na, das ist so ein bisschen die Balance, die man schaffen kann. Dann gehe ich in der Früh halt ohne sie und mittags und nachmittags gehen wir halt dann wieder zusammen raus. Also wenn du dich gut fühlst, dann wirst du natürlich auch besser mit deinem Hund umgehen können, weil deine Ressourcen aufgeladen sind, weil du dann gute Impulskontrolle hast, gute Frustrationstoleranz hast, geduldig bist und dich dann auch darauf einlassen kannst, mal für die Bedürfnisse von deinem Hund an anderer Stelle vielleicht auch mal wieder zurückzustecken. Also überleg dir auf jeden Fall, was ist denn deine Erwartung an den Hund im Alltag? Was habt ihr für Trainingsthemen? Ist da vielleicht auch was dabei, was ein Bedürfnis von dir adressiert? Muss das mit deinem Hund gemeinsam sein oder kann es auch anders vielleicht laufen? Kannst du anders auf deine Bedürfnisbefriedigung kommen? Und gibt es vielleicht auch Themen, wo du vielleicht schon viel zu lange deine eigenen Bedürfnisse unter den Teppich kehrst? Genau. Zum Schluss will ich noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Niemand ist perfekt und das ist auch okay so. Es geht in der positiven und bedürfnisorientierten Hundeerziehung auch gar nicht darum, dass man ultra perfekt ist und dann sich irgendwie angreifbar macht, wenn einem mal ein Nein rausrutscht, sondern es geht darum, dass unser Fokus im Training ganz anders liegt, dass unsere Trainingsaufbauten belohnungsbasiert sind, fair sind und eben die Bedürfnisse des Hundes akzeptiert und erkannt werden. Aber es geht gar nicht darum, dass wir zu 100.000% immer alles perfekt machen. Das ist eine Kritik, der wir uns nicht aussetzen müssten, falls sie mal in den Raum gestellt wird. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich finde, das müsste man sich gar nicht anhaften lassen. Dann auch ganz wichtig, die Vereinfachung statt der Überforderung. Training muss für dich und deinen Hund machbar sein. Und ja, Scheinheiligkeit gibt es in allen Erziehungsansätzen. Immer überall da, wo Menschen versuchen, etwas nach außen vorzuleben und vorzugeben, was sie vielleicht ein bisschen vertuschen, also was sie nach innen vielleicht anders machen und ein bisschen nach außen versuchen zu vertuschen. Wichtig ist es also, ehrlich zu sich selber zu sein und manchmal auch ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Genau, also mach dir bewusst, wie immer, dass du und dein Hund, dass ihr ein tolles Team seid, dass ihr zwar Fehler machen werdet, aber genau das ist ja auch Teil des Lebens. Und das Wichtigste ist, dass du deinen eigenen Weg findest, einen, der für euch beide funktioniert und dass du das große Ganze nicht außer Acht verlierst, nämlich belohnungsbasiert zu arbeiten, fair und bedürfnisorientiert mit deinem Hund umzugehen, sofern das die Methode ist, der du gerne weiter folgen möchtest. Und dann sind wir gerne weiterhin auch deine digitale Plattform dafür, weil wir werden immer und immer in diese Richtung weitermachen und weitergehen. Auch wenn die Trainings Ansätze nicht immer komplizierter werden, sondern am besten noch einfacher und noch umsetzbarer im Alltag. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen und ich konnte dich ein bisschen zum Nachdenken anregen über Scheinheiligkeit in der Hundeerziehung und im Hundetraining, sodass du noch besser auch selber in deiner eigenen Meinung gestärkt bist und gestärkt wirst. Und Feedback zur Folge wie immer gerne unter dem entsprechenden Instagram-Post. Du findest uns unter @fifiundstruppi oder per Mail an hello@fifiundstruppi.de. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal und vor allem eine schöne Vorweihnachtszeit.